In der heutigen Predigt führt Jesus ein Gespräch mit einer Frau aus Samaria am Jakobsbrunnen. Bevor wir in den Text einsteigen, einige Erklärungen, wie es überhaupt zu diesem Gespräch gekommen ist. Nicht doch ganz interessant. Jesus und seine Jünger, die sind auf dem Heimweg vom Passafest in Jerusalem. Bin ich da im Weg? Gott. Sie sind auf dem Heimweg nach Galiläa. Und normalerweise haben die Juden immer den Weg über die Jordan-Ebene genommen. Das ist zwar ein kleiner Umweg, aber relativ flach. Und vor allem, das ist der wichtige Grund, es führt nicht durch das Gebiet der ungläubigen Samariter. Jesus und seine Jünger wählen aber genau diesen Weg durch das hügelige Land von Samaria. Um die Mittagszeit kommen sie zu einem Brunnen ganz in der Nähe der Stadt Sichar. Für die Einheimischen ist das der Jakobsbrunnen, und zwar weil Jakob, der Enkel von Abraham, diesen 20 Meter tiefen Brunnen vor langer Zeit einmal gegraben hat oder graben ließ. Der Jakobsbrunnen, der liegt nur gerade 1,5 Kilometer von der Stadt Sichar entfernt. Ich lese jetzt den ersten Teil des Predigttextes aus Johannes 4, Verse 6 bis 12. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: "Gib mir zu trinken." Überrascht fragte die Frau: "Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin." Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete: "Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser." "Herr", wandte die Frau ein, "du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden?" Jesus ist also müde vom Wandern und setzt sich auf einen Stein direkt neben diesem Brunnen. Seine Jünger gehen in die Stadt, um etwas zu essen zu kaufen und lassen ihn allein zurück. Da kommt eine Frau zum Brunnen. Sie wohnt in Sichar und will an diesem Brunnen Wasser schöpfen. Dass da eine Frau mit einem Gefäß zu einem Brunnen kommt, um Wasser zu schöpfen, das ist jetzt also wirklich gar nichts Besonderes. Das ist Alltag. Das war damals die Aufgabe der Frauen. Aber dass diese Frau ausgerechnet zu dieser Tageszeit zum Jakobsbrunnen kommt, das ist sehr außergewöhnlich. Denn in der Mittagshitze kommt es sonst keinem normalen Menschen in den Sinn, Wasser holen zu gehen. Und schon gar nicht hier zum Jakobsbrunnen, weil rund um die Stadt Sichar hat es noch andere Brunnen, die viel näher bei der Stadt zuliegen. Also warum nimmt jetzt diese Frau ausgerechnet zur heißesten Tageszeit diesen Weg zum Jakobsbrunnen unter die Füße? Wir werden es noch sehen, diese Frau hat ganz gewaltige Probleme in ihrem Leben und überhaupt keine Lust, mit ihren Mitmenschen darüber zu sprechen. Und darum geht sie ihren Mitmenschen ganz bewusst aus dem Weg. Das ist der Grund, warum sie ausgerechnet zu dieser Tageszeit hierher kommt. Als die Frau sieht, dass da beim Brunnen zu ein Mann sitzt, da stockt sie einen kleinen Moment. Aber sie entspannt sich sofort wieder, denn sie sieht es an den Kleidern an. Dieser Mann ist ein Fremder, ein Jude. Und darum weiß sie, dass sie nicht damit rechnen muss, dass dieser Mann sie in ein Gespräch vertiefen oder in ein Gespräch verwickeln wird. Denn die Juden möchten mit den Samaritern möglichst nichts zu tun haben. Für die Juden sind die Einwohner in Samaria ein minderwertiges Volk mit einem falschen Glauben. Und darum gehen sie, wenn möglich, ihnen immer aus dem Weg. Und dazu kommt noch, dass ein Mann auf gar keinen Fall mit einer fremden Frau ein Gespräch beginnen würde. Und darum ist es eigentlich doppelt undenkbar, dass jetzt dieser jüdische Mann die samaritische Frau in ein Gespräch verwickeln wird. Umso erstaunter ist diese Frau, als Jesus sie jetzt ganz unverhofft anspricht und er bittet sie, für ihn Wasser zu schöpfen. Dass er sie um Wasser bittet, kann sich diese Frau nur damit erklären, dass dieser Mann offensichtlich ganz kurz vor dem Verdursten stehen muss und kein eigenes Gefäß hat, um Wasser zu schöpfen. Aber sie kann es nicht lassen, diese Situation etwas auszukosten. Sie gibt dem Fremden zu spüren, dass sie es gleich etwas genießt, dass ein stolzer Jude auf eine samaritische Frau angewiesen ist. Und fast etwas höhnisch sagt sie im Vers 9, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Jesus bleibt ganz ruhig. Und an seiner Antwort, die er jetzt gibt, können wir sehen, dass Jesus offenbar bestens Bescheid weiß über die Probleme, die diese Frau hat. Er sagt nämlich im Vers 10, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Bei dieser Antwort stutzt die Frau. Eine so tiefsinnige und eigenartige Antwort hätte sie jetzt eigentlich nicht erwartet. Auf der einen Seite wundert sie sich über das, was Jesus da gerade gesagt hat. Sie spürt, dass dieser Mann ganz anders ist als alle diese Juden, die sie bis jetzt kennengelernt hat. Und auf der anderen Seite ist sie verwirrt, weil dieser Mann ihr Wasser anbieten möchte, obwohl er ja nicht einmal ein eigenes Gefäß hat, um Wasser zu schöpfen. Und das ärgert sie jetzt fast ein bisschen. Sie weist Jesus zurecht, er müsse gar nicht meinen, er sei größer als Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat. Aber Jesus doppelt nach und sagt in den Versen 13 und 14, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Die Antwort der Frau zeigt, dass sie nicht wirklich begriffen hat, was Jesus ihr da gerade gesagt hat. Sie antwortet im Vers 15, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Hier gibt es jetzt aber einen ganz komischen Bruch in diesem Gespräch. Es ist, wie wenn Jesus ganz abrupt das Thema wechseln würde. Jetzt heißt es nämlich im Vers 16, geh und rufe deinen Mann, entgegnet Jesus, komm mit ihm hierher. Scheinbar ohne jeden Zusammenhang fordert Jesus jetzt diese Frau auf, ihren Mann zu rufen und mit ihm hierher zu kommen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie die Frau bei diesem Gesprächsthema zusammenfährt. Einen kurzen Moment schaut sie Jesus ganz erschrocken an, dann wendet sie den Blick ab und schaut verlegen auf den Boden und sagt ganz leise zu Jesus, ich habe keinen Mann. Und jetzt spricht Jesus Klartext. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht ein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau schaut jetzt Jesus ganz erstaunt an und sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Bevor wir jetzt im Text weiterfahren, schauen wir uns an, was in diesem Gespräch denn genau abläuft. Also, wir haben vorher gesehen, dass es ja wirklich nicht normal ist, dass eine Frau zur Mittagshitze zu diesem Jakobsbrunnen herauskommt. Aber genauso speziell ist es, dass Jesus nur 1,5 Kilometer vor der Stadt sicher, sozusagen vor dem Etappenziel, einen Halt macht. Gut 20 Minuten später wären er und seine Jünger in der Stadt angekommen, dann hätten sie in aller Ruhe etwas zu essen kaufen können, aber so müssen jetzt die Jünger mühsam hin und her laufen. Und daraus können wir schließen, dass es kein Zufall ist, dass diese samaritische Frau hier auf Jesus trifft. Jesus als Sohn Gottes hat dieses Zusammentreffen genau so geplant. Auch wenn Jesus der Frau zum ersten Mal hier begegnet, weiß er offenbar bestens Bescheid über die Lebenssituation dieser Frau. Jesus hat dieser Frau dieses Treffen aufgezwungen. Er hat ihr sozusagen abgepasst. Er sieht ihre Not. Er weiß, dass sie ein sündiges Leben führt, das sie vollkommen aus der Gesellschaft ausschließt. 5-mal war diese Frau schon verheiratet und ebenso vielmal geschieden. Und jetzt lebt sie mit einem 6. Mann in einer wilden Ehe zusammen. Und damit gilt sie auch in Samaria als eine Ehebrecherin. Und ganz streng genommen nach dem Gesetz würde darauf die Todesstrafe stehen. Sie wird darum von allen ihren Mitmenschen gemieden, abgelehnt, verachtet und von allem ausgeschlossen. Und dabei sehnt sie sich so sehr nach Liebe und Anerkennung, nach einem Leben an der Seite eines liebevollen Ehemannes, wo sie in Geborgenheit leben könnte. Und von diesem Traum ist sie meilenweit, unendlich weit entfernt. Und darum sieht es in ihrem Leben so düster und hoffnungslos aus. Und gerade darum nimmt sich Jesus dieser Frau an. Er weiß, dass diese Frau verloren geht, wenn sie nicht von ihrem sündigen Leben umkehrt. Jesus zeigt uns hier, wie es im Herzen von Gott selber aussieht. Jesus sagt weiter hinten im Johannesevangelium, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Und noch etwas weiter hinten sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. In Jesus begegnet uns Gott in Menschengestalt. Und genauso wie Jesus handelt, fühlt, spricht und denkt, genau so ist Gott selber. Gott selber nimmt sich den hilfsbedürftigen und verlorenen Menschen an. Er geht den Menschen nach, die vor lauter Problemen in ihrem Leben nicht mehr weiter wissen. Er unterscheidet nicht zwischen Einheimischen und Ausländern, zwischen Menschen der christlichen Welt und Anhängern von irgendwelchen Religionen. Er ist Gott, der alle Menschen retten möchte. Er möchte, dass alle Menschen zum Glauben an den Messias kommen. Das heißt jetzt nicht, dass Jesus einfach so großzügig über das sündige Leben dieser samaritischen Frau hinwegschaut. Aber er weiß, dass das Problem viel, viel tiefer liegt. Die Frau, die braucht in erster Linie mal Erlösung, eine Umkehr vom Leben ohne Gott. Dass sie sündigt, ist ja nur die Folge ihres gottlosen Lebens. Und solange sie Gott nicht kennenlernt oder den Messias nicht kennenlernt, wird sich darin auch nicht viel verändern. Wie reagieren wir auf solche Mitmenschen, die offensichtlich in Sünde leben? Ist es bei uns nicht meistens so, dass uns an unseren Mitmenschen vor allem die Sachen auffallen, die uns an ihnen stören? Also einem offensichtlich Bekifften oder Betrunkenen gehe ich großzügig aus dem Weg, mache einen Bogen um ihn herum. Die stoßen mich ab. Einen Angeber, der sich überall und auf plumpe Art in den Mittelpunkt zu stellen versucht, strafe ich gerne damit, dass ich ihn überhaupt nicht beachte. Oder Menschen, die unehrlich sind und mich schon einmal hereingelegt haben, da breche ich ganz einfach die Verbindung ab und möchte möglichst nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Oder Menschen aus dem Rotlichtmilieu oder aus der Drogenszene, mit denen möchte ich am liebsten gar nichts zu tun haben und möchte sie einfach am liebsten ignorieren. Diese Liste könnte man noch weiterführen. Dabei brauchen gerade diese Mitmenschen eines: Erlösung. Eine lebendige Beziehung zu Gott durch eine Umkehr zu Jesus Christus. Das Beispiel, wie Jesus mit dieser samaritischen Frau umgeht, lehrt uns, dass auch wir doch in erster Linie die Verlorenheit unserer Mitmenschen sehen sollten. Es sollte unser Anliegen sein, dass auch sie Jesus kennenlernen und gerettet werden. Und wenn sie sich dann einmal bekehrt haben, dann wird in ihrem Leben sich einiges von Grund auf erneuern und anders werden. Und noch etwas können wir aus diesem Gespräch mit der samaritischen Frau lernen. Dieser Bibelabschnitt zeigt uns, dass es sich wirklich nicht lohnt, alle unsere Probleme und Sorgen, die wir haben, für uns zu behalten und sie in uns hineinzufressen. Sonst fressen uns diese Probleme auf. Unser Predigttext ist eigentlich eine direkte Aufforderung, mit allem, was uns so bedrückt und beschäftigt, zu Jesus zu gehen und uns ihm anzuvertrauen. Er weiß ja sowieso Bescheid und er möchte uns helfen. Und Jesus hat die Möglichkeit, Probleme zu lösen, wo wir in unserem Leben gar nicht mehr weiter wissen. Er kann solche Probleme von einem Moment auf den anderen ganz einfach aus der Welt schaffen. Oder er kann dir jemanden vorbeischicken, der dir genau in deiner Situation helfen kann. Aber es ist auch möglich, dass er dich selber ändert, um diese Probleme zu lösen. Voraussetzung ist einfach, dass du dich ihm mitteilst. Und weil diese samaritische Frau so furchtbar verstockt ist, dass sie mit keinem Menschen über ihre Probleme hat sprechen wollen, darum deckt Jesus ihr den ganzen Müll in ihrem Leben eigentlich schonungslos auf. Und gleichzeitig gibt er dieser Frau aber zu spüren, dass er sie nicht verurteilt, sondern dass er ihr helfen möchte. Und damit gewinnt er ihr Zutrauen. Sie erkennt, dass sie in Jesus einem ganz besonderen Menschen begegnet. Und darum sagt sie im Vers 19 zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jetzt ist auch die Neugier dieser Frau geweckt. Und ein Themenwechsel käme ihr auch noch ganz gelegen. Und darum stellt sie jetzt Jesus eine interessante Frage. Eine Frage, die sie schon länger beschäftigt. Sie denkt, wenn dieser Mann tatsächlich ein Prophet ist, dann kann er mir sicher eine ganz kompetente Antwort auf diese Frage geben. Ich lese nun die Verse 20 bis 24. Unsere Vorfahren, das sagt diese Frau, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte: Glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn der Retter der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt, sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die samaritische Frau, die stellt hier Jesus eine theologische Frage. Wer denn Recht habe? Die Samariter, die Gott auf dem Berg Gerizim, das ist gleich neben der Stadt Sichar, anbeten, oder ob die Juden recht haben, die behaupten, dass man Gott nur im Tempel in Jerusalem richtig anbeten könne. Und hinter dieser Frage steckt ein existenziell wichtiges Anliegen dieser Frau. Eigentlich möchte sie nur wissen, was muss ich tun, um Gott zu gefallen und vor ihm bestehen zu können. Und dies ist ja eigentlich auch unsere wichtigste Frage in unserem Leben, auf die wir eine Antwort haben sollten. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Die Antwort von Jesus ist da eigentlich sehr überraschend. Er sagt der Frau nicht, sie soll jetzt endlich ihren sechsten Lebenspartner verlassen oder ihn, wenn schon, heiraten. Sie solle Buße tun und nicht mehr sündigen. Er antwortet auch nicht auf die Frage, wer jetzt recht habe, Juden oder die Samariter. Jesus kündet hier eine neue Zeit an, in der es nicht darauf ankomme, wo man Gott anbete. Er sagt, dass die Zeit komme, ja, dass die Zeit eigentlich jetzt bereits da sei, wo man Gott als Vater anbete. Und weil Gott Geist sei, müsse man ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was meint Jesus damit? Also die samaritische Frau versteht nicht genau, was Jesus damit meint. Und trotzdem spürt sie, dass sie da einen ganz besonderen Menschen vor sich hat. Ein Mensch, der ihr so kompetent auf ihre Glaubensfragen antworten kann. Aber die Frage geht weiter an uns. Was meint Jesus genau, wenn er uns sagt, man könne Gott nur im Geist und in der Wahrheit anbeten? Im Alten Testament hat das jüdische Volk Gott mit Opfergaben verehrt und angebetet. Und sobald der Tempel in Jerusalem fertig gebaut war, wurde Jerusalem zum Zentrum dieser Anbetung. Und darum sind die Juden immer wieder und ganz regelmäßig nach Jerusalem gepilgert, um dort zu opfern. Einerseits zur Vergebung von ihren Sünden und auf der anderen Seite, um Gott zu verehren. Diese Opferordnung war für Gott selber aber nur eine provisorische Lösung. Mit all diesen Tieren, die da geopfert worden sind, haben die Juden zwar ihren Gehorsam gegenüber Gott beweisen können, aber Gott damit eine richtige Freude zu bereiten oder ihn zu verehren, war auf diese Art und Weise nicht wirklich möglich. Ich möchte dies am Beispiel eines Internetjobs erklären. Wenn ich bei einem Internetjob ein Produkt kaufen möchte, dann brauche ich ein Gerät wie einen Computer oder ein iPhone, das Zugang zum Internet hat. Eine Internetfirma, die reagiert nicht auf einen Brief oder auf einen Telefonanruf. Er ist nur via Internet erreichbar. Gott ist kein Mensch. Gott ist Geist. So steht es in der Bibel. Und weil Gott Geist ist, ist er nur auf einer geistlichen Ebene erreichbar. Wenn wir Gott anbeten, mit ihm kommunizieren möchten, dann brauchen wir genau auch diesen Geist. Aber der natürliche Mensch, so wie er auf die Welt kommt, hat genau diesen Geist nicht. Und aus diesem Grund ist Jesus Christus als Mensch in unsere Welt gekommen. Er hat gewusst, dass alle Menschen vor Gott sündig sind und dass kein Mensch mit seinem Lebensstil vor diesem heiligen Gott bestehen kann. Die Sünden stehen dieser geistlichen Beziehung mit Gott im Weg. Und um Gott, mit Gott in eine Beziehung zu kommen, braucht darum jeder Mensch Erlösung von seinen Sünden. Jesus hat während 3 Jahren den Menschen das Evangelium erklärt. Er hat mit seinen Wundertaten, mit seinen Predigten bewiesen, dass er der Sohn Gottes und der Messias ist. Er hat die Menschen aufgefordert, sie sollen an ihn glauben, damit sie gerettet werden. Und am Ende dieser 3-jährigen Tätigkeit, seinem 3-jährigen Wirken an der Öffentlichkeit, ist Jesus am Kreuz außerhalb von Jerusalem gestorben für alle Sünden von allen Menschen. Und Jesus hat mit dem Tod bezahlt, den wir sündigen Menschen eigentlich verdient hätten. Wer sich jetzt bekehrt, weil er an dieses Opfer von Jesus glaubt, Wer Jesus um Vergebung bittet und ihn als seinen Erlöser ins Leben aufnimmt, der wird von allen Sünden gereinigt, völlig frei. Und gleichzeitig bekommt er den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist wird er jetzt fähig, mit Gott zu kommunizieren, mit ihm eine Beziehung zu pflegen und ihn anzubeten. Denn es ist der Heilige Geist, der uns die wahre Größe Gottes zeigen muss. Er hilft dir auch erkennen, was Gott für dich getan hat. Und wenn du davon keine Ahnung hast und dir auch noch nie Gedanken darüber gemacht hat, was Gott für dich alles getan hat, dann kannst du Gott gar nicht im Geist anbeten. Hingegen, wenn du begreifst, dass Gott dich durch seinen Sohn vor dem ewigen Tod in der Hölle bewahrt hat, dass er an deiner Stelle seinen eigenen Sohn bestraft hat, dass du gerettet wirst, dass er dich nach dem Tod zu einem ewigen Leben im Himmel auferstehen lässt. Wenn du begreifst, dass er dir im Himmel einmal einen Auferstehungsleib schenken wird, dass er mit dir sein himmlisches Erbe teilen möchte und dass du mit ihm einmal ewig regieren darfst, dann macht dich das zu einem wahren Anbeter im Geist. Und das ist es, was Jesus unter Anbetung im Geist versteht. Was aber bedeutet Anbeten in der Wahrheit? Wenn wir in der Wahrheit anbeten möchten, dann müssen wir überzeugt sein, dass Gott uns in der Bibel seine Wahrheit bekannt gibt. Und wer regelmäßig in der Bibel liest, der erkennt diesen genialen Erlösungsplan, den Gott mit den Menschen durchgeführt hat. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Jahrtausend Jahre alte Geschichte des Volkes Israel. Dazu gehört auch die Überzeugung, dass es außer der Sündenvergebung durch Jesus Christus keinen anderen Weg in den Himmel gibt. Zur Wahrheit gehört auch, dass dieser Gott der Bibel nichts gemeinsam hat mit Allah, mit Buddha, mit hinduistischen Göttern und anderen Göttern. Jesus sagt über sich selber: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wir können Gott nur in der Wahrheit anbeten, wenn wir an Jesus Christus glauben. Schlussendlich kann man sagen, die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Zusammengefasst kann man sagen, Gott kann man nur im Geist und der Wahrheit anbeten, wenn man durch eine Bekehrung den Heiligen Geist bekommt und an Jesus Christus glaubt. Und um auf diese Art Gott anzubeten, muss niemand nach Jerusalem pilgern oder auf einen besonderen Berg steigen. Gott kann man im Geist und in der Wahrheit überall und jederzeit anbeten. Nun gehen wir wieder zurück zum Jakobsbrunnen. Die Frau aus Samaria beweist, dass sie theologisch doch einiges weiß. Auch wenn sie nicht alles verstanden hat in diesem Gespräch mit Jesus, weiß sie doch, dass eines Tages der Messias auf die Welt kommen wird. Und ich lese jetzt Vers 25. Die Frau sagt: Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Und jetzt kommen wir sozusagen zum Höhepunkt in diesem Gespräch. Denn das, was jetzt im Vers 26 kommt, das schlägt ein wie eine Bombe. Diese Frau erwähnt jetzt den Messias und im Vers 26 heißt es, da sagte Jesus zu ihr: Du sprichst mit ihm, ich bin es. In diesem kurzen Vers 26 steckt Sprengstoff. Mit diesen wenigen Worten, die Jesus hier sagt, wird das Leben dieser Frau von einem Moment auf den anderen auf den Kopf gestellt. Mir stehen die Haare zu Berge, es friert mich auf dem Rücken, wenn ich daran denke, was diese Worte bei der Frau ausgelöst haben müssen. Müsst euch das mal vorstellen. Jesus sagt dieser Frau eigentlich mitten ins Gesicht: Ich bin der Messias. Das hat er ganz selten getan. Gegenüber dieser sogenannten ungläubigen Samariterin erwähnt er ganz direkt: Ich bin der Messias. Leider beschreibt uns die Bibel nicht, wie die Frau darauf reagiert hat. Ich hätte gern ihren Gesichtsausdruck gesehen. hat sie Jesus mit weit aufgerissenen Augen, mit offenem Mund angestarrt und war nicht fähig, ein Wort herauszubringen? Oder ist sie vor Jesus vor lauter Ehrfurcht auf die Knie gesunken? Es steht nicht in der Bibel. Aber etwas ist sicher. Jetzt, wo sich Jesus als der Messias zu erkennen gibt, löst das bei dieser Frau ganz Gewaltiges aus. Und das sehen wir daran, dass sie mehr oder weniger kopflos alles fallen und liegen lässt und in die Stadt zurückrennt. Obwohl sie ja zum Wasser holen hierher gekommen ist und mehr als 20 Minuten zum Jakobsbrunnen zu Fuß unterwegs war, lässt sie den Krug jetzt stehen und geht so schnell wie möglich zurück in die Stadt. Sie, die jeden Kontakt mit ihren Mitmenschen vermieden hat, sie hat jetzt das unbändige Bedürfnis, allen Leuten in Sichar zu erzählen, dass sie draußen am Jakobsbrunnen einen Mann angetroffen habe, der von sich behauptet, er sei der Messias. Sie fordert alle auf, sollen zum Jakobsbrunnen herauskommen und sich selber davon zu überzeugen, ob das wirklich der Messias sein könnte. Vor kurzem ist diese Frau noch mit Sorgen beladen zum Wasserholen an den Brunnen gekommen. Und jetzt, nach der Begegnung mit Jesus, ist sie wie verwandelt. Sie ist dem Messias begegnet und hat im Gespräch mit ihm von diesem Wasser getrunken, das ihr den Lebensdurst für immer gestillt hat. Und an dieser Frau ist bereits wahr geworden, was Jesus bereits im Vers 14 schon zu ihr gesagt hat. Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Diese Frau ist nach der Begegnung mit Jesus kaum wieder zu erkennen. Sie, die allen Menschen aus dem Weg gegangen ist, erzählt jetzt allen Leuten von diesem Mann am Jakobsbrunnen. Und ihre Überzeugung, dass dieser Mann der Messias ist, hat das Leben dieser Frau völlig auf den Kopf gestellt. Das, was eigentlich die Aufgabe der Jünger gewesen wäre, nämlich zu evangelisieren, das übernimmt jetzt diese Samaritanerin. Sie gibt das Lebenswasser weiter, das Jesus ihr gegeben hat. Die Verwandlung der Frau wirkt auf die Mitmenschen in sich ja so überzeugend, dass sie tatsächlich zur Stadt hinausgehen, zum Jakobsbrunnen hinausströmen. Sie möchten sich selber davon überzeugen, ob dieser Mann beim Brunnen tatsächlich der Messias sein könnte. Und am Ende dieses Abschnitts, im Vers 42, lesen wir das, was die Leute dazu gesagt haben. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Es scheint, dass wegen dieser Frau ganz viele Leute aus Sichar zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Wir lesen in der Bibel später nichts mehr von dieser Frau aus Samaria. Aber Sichar hat für sie seit der Begegnung mit Jesus sich das Leben total verändert. Sicher hat sie ihr Leben vor Gott auch in Ordnung gebracht und hat ein Leben lang allen ihren Mitmenschen erzählt von ihrer Begegnung mit dem Messias am Jakobsbrunnen. Und so hat sie selber das Wasser, das Jesus ihr gegeben hat, weitergeben können. Und dieses Wasser, das das Leben verändert, hat auch den Durst ihrer Mitmenschen für immer gestillt. Jesus ist auch für uns die einzige Quelle, die uns den Lebensdurst, unsere Sehnsucht nach einem sinnerfüllten Leben für immer stillen kann. Der Glaube an Jesus Christus als unseren Retter verändert auch unser Leben von Grund auf. Und wenn du Durst nach einem sinnvollen Leben hast, dann kannst du nur bei Jesus das Wasser finden, das dir den Durst wirklich stillt. Denn Jesus selber ist dieses Quellwasser. Er ist dieses fließende Wasser. Nur er kann dir die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben wirklich stillen. Und wer aber einmal von diesem Lebenswasser getrunken hat, der gibt dieses Wasser mit Überzeugung und mit Freude seinen Mitmenschen weiter, damit auch sie ihren Durst stillen können. Also lassen wir uns doch von Jesus so begeistern, wie sich diese samaritanische Frau hat begeistern lassen. Ich träume davon, dass auch ich so begeistert von meiner Begegnung mit Jesus erzählen könnte, wie das diese Frau getan hat. Und das wäre schön, wenn wir das lernen würden. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass diese Geschichte in der Bibel steht und dass wir die heute noch nachlesen können. Danke, dass du genau Bescheid weißt, was in unserem Leben nicht stimmt, wo wir unsere Probleme haben, unsere Sorgen haben. Ja, und du gehst uns nach. Du willst uns nicht verurteilen wegen dem, sondern du willst, dass wir uns helfen lassen von dir. Ja, dass wir dich kennenlernen, dass wir können sehen, dass du der Schlüssel zum Himmel bist. Ohne dich geht nichts. Ohne dich haben wir keine Zukunft. Mit dir können wir wissen, dass wir mal im Himmel ewig weiterlesen dürfen. Und Herr, hilf uns doch zu sehen, was du für uns du hast. Dass auch wir echt im Geist und in der Wahrheit dich können anbeten, so wie du verdienst. Ja, und hilf uns doch, dass wir eben so begeistert uns verändern lassen von dir und dann auf unsere Mitmenschen zugehen. Dass auch wir das Evangelium können weiterverzählen können. Dass wir von dir können erzählen, wie gross das du bist und was du für uns du hast. Bitte tu du uns verwandeln, wie du die Frau von Samaria verwandelt hast. Amen.